Kunstradio, Radiokunst.
Das heutige Kunstradio, zu dem Sie Heidi Grundmann herzlich begrüßt, ist Teil des Symposiums Art in Nature, Art in the City, das morgen und übermorgen im Naturhistorischen Museum in Wien weitergeht. Sie hören Radiokunst der bildenden Künstler Gertrude Moser-Wagner und Robert Zahornitzky. Die Arbeit Hallo Bonsai von Gertrude Moser-Wagner spielt in Europa und Japan. Ihr Protagonist ist ein Stück Natur, der Bonsai, der aber selbst nie auftritt, sondern aus dem Hörstück imaginiert werden muss. Die Basis des Stückes bildet ein Ausschnitt aus einem Interview zum Thema Kunst und Natur, das Ursula Barths mit Gertrude Moser-Wagner geführt hat. In der nächsten Ebene zitiert Mana Furuyama aus einem japanischen Buch mit Sprechanweisungen für bestimmte Anlässe. Und schließlich zieht sich ein Sprechgesang aus dem 19. Jahrhundert wie Blattwerk durch das Stück Hallo Bonsai, das, wie von Gertrude Moser-Wagner und Robert Zahornitzky absichtsvoll geplant, im Mittelteil des heutigen Kunstradios nahtlos in die Arbeit Die Welt von Morgen übergeht. Die Welt von Morgen von Robert Zahornitzky gründet auf Originaltexten aus einem gleichnamigen Sammelalbum aus dem Jahre 1962, einer Zeit also, in der man mit heute fast unvorstellbarer Naivität an den Fortschritt glaubte. Um das zu unterstreichen, lässt Zahornitzky die Texte von Kindern lesen, unter anderem auch, weil diese damit hörbar wenig anfangen können. Die Welt von Morgen aus dem Jahre 1962 soll am Heute überprüft werden. Hallo Bonsai von Gertrude Moser-Wagner und Die Welt von Morgen von Robert Zahornitzky.
Natur ist heute was, was im Verschwinden begriffen ist. Einerseits, andererseits ist genau dieser Übergang für mich sehr spannend zwischen Natur und Kunst, weil niemand kann mir genau sagen, wo dieser Übergang stattfindet. Also das ist in der Medizin ein absolut heißes Thema und mit riesigen ethischen Konsequenzen, wie man weiß. Aber es ist einfach wirklich ein Signum dieser Zeit, dass niemand genau mehr sagen kann, wo die Grenze ist zwischen Natur und Kunst oder Künstlichen, wie man deutlich hören kann.
この度は娘明子のことにつきまして、ご親切なるご配慮をいただき誠にありがとうございます。つい先頃学校を終えましたばかり、まだまだ子供でなどと考えておりましたが、あなた様のお手紙でご指摘の通り、今年23歳に会いになりました。
Für mich erhebt sich die Frage Kunst, Natur zuerst einmal nicht prinzipiell theoretisch, wenn ich eine Arbeit angehe, sondern ich bin also beeinflusst von Dingen, die mir auffallen, die ich finde, denen ich begegne, die in mir einen Gedanken auslösen, den ich weiter verfolgen möchte. Und dahingehend, was ich zuerst gemeint habe, dass vielleicht kann man sagen, dass die Kunst es ja auch so schafft wie die Natur. Also ich finde mich manchmal in einem naturähnlichen Prozess des Schaffens, wo ich sozusagen die Natur, die außerhalb von mir liegt, ja auch in mir ist, ja, wie ein Freund neben mir habe, der quasi genauso mir Material liefert wie ich ihm oder ihr. Also für mich verzahnt sich das. Tatsache ist natürlich, dass wir sind ja oftmals urbane Menschen. Also die Künstler sammeln sich ja mehr in den Städten. Warum sammeln die sich mehr in den Städten? Weil hier also die oft als Widerpart zitierte Kultur sich hier abspielt. Und ich lehne es eigentlich ab, das so als Gegensatzpaar zu begreifen. Ich glaube, die Zeit ist auch vorbei, wo man überhaupt Gegensätze so strikt auseinander dividieren kann. Und man muss, glaube ich, viel mehr jetzt das Ganze als ein Miteinander und als eine Verzahnung sehen.
Aber es ist einfach ein Signum dieser Zeit, dass niemand genau mehr sagen kann, wo die Grenze ist zwischen Natur und Kunst.
Also das vom Menschen Geschaffene, Zweitgeschaffene,
wie man deutlich hören kann.
Dazugeschaffene, künstliche Produkt, also das Geschichte hat, das über die Geschichte verschiedene Wege gegangen ist, dass es zu dem geworden ist, was es jetzt ist.
Sei es
Gesellschaftsordnung oder kulturelles Ambiente, wie immer, gesellschaftliches Ambiente, wie immer, in dem wir uns befinden, und von dem aus und in dieser Struktur definieren wir uns ja. Und in dieser Struktur finden wir dann auch unsere Wege und unsere Umräume und unsere, wie ich zuerst am Anfang gemeint habe, Inspirationen, wenn ich also mit offenen Augen, mit offenen Ohren in diese meine Welt hineingehe oder mich wiederum distanzierend von ihr zurückziehe und versuche, auf sie zu schauen, wohl wissend, dass, dass das natürlich schwierig ist, weil ich ja gleichzeitig in ihr bin. Also, ich in einem Wort, also ich versuche meine Philosophie nicht so sehr aus diesem scharfen Gegensatz, aus dieser scharfen Trennung herauszuentwickeln, sondern ich steige hinein und steige heraus und definiere meine Räume drinnen und draußen und in der gegenseitigen, im gegenseitigen Verfließen oder sich verzahnen. Das heißt, die Sprache des urbanen Menschen, der ein kreativer Mensch ist, trifft auf die Sprache der bereits gestalteten Natur, die ja also auch ein Kulturgut mittlerweile ist, wenn wir jetzt diese zwei Begriffe wieder so auseinander spalten in der Analyse wollen. Jetzt gibt es natürlich auch die Tendenz, umgekehrt, Natur, ja, also oder Landschaft, sagen wir lieber, ich sage lieber Landschaft wie Natur, in die Städte zu bringen, denn man hat gesehen, also nur mit Beton, das geht nicht, das macht die Menschen krank. Jetzt, einerseits sind es natürlich wieder die Künstler, die jetzt eine Art Hilfe leisten sollen und sozusagen wieder das Behagen der Gesellschaft heben sollen. Und die Architekten natürlich und die Städteplaner und so weiter. Und auf der anderen Seite, ja, jetzt, wo ist jetzt wieder die Rolle der Künstler, sondern sind sie jetzt auch wieder die Heiler, sind sie die Retter der Gesellschaft? Ich meine, ich komme auf das, was Beverly zuerst gesagt hat. Es ist schon diese Funktion, glaube ich, die wir haben, die Notwendigkeit, auch einen Widerstand früh genug anzumelden und durch unsere Arbeit eigentlich Klärung vielleicht zu erzeugen. Und ja, in diesem Zusammenhang mit der Naturkulturdebatte hoffe ich, dass dann bei der Diskussion.
Aber es ist einfach ein Signum dieser Zeit, dass niemand genau mehr sagen kann, wo die Grenze ist zwischen Natur und Kunst.
Wie immer man uns losschickt, das oder das zu machen oder nicht zu machen. Oder wie immer man uns eine Freiheitsfunktion des Narren, mehr oder weniger, des Früheren, zugesteht. Man sieht immer wieder in Systemen, die dann ins Reaktionäre kippen, sind die Künstler die Ersten, die dann sozusagen die Förderungen entzogen bekommen, die dann auswandern müssen und so weiter. Also da frage ich mich, warum sind sie denn wirklich so gefährlich?
Na, offenbar sind sie wirklich gefährlich, sonst würde man sie nicht so als gefährlich empfinden. Sie sind gefährlich, weil sie Selbstverständlichkeiten ankratzen und gerade in der modernen Gesellschaft, glaube ich, lebt zu 99% von vorfabrizierten Selbstverständlichkeiten, die als quasi Natur ausgegeben werden. Darum glaube ich, ist diese Diskussion zwischen Natur und Kunst hat also noch mehr Dimensionen als nur diese sozusagen biologische Landschaftsdiskussion. Und ich erlebe eigentlich das, was ich von deinen Arbeiten kenne, erlebe ich also ganz stark in dieser Dimension von Diskussion, wo es darum geht, diese vorfabrizierten Verständnisse, also diese sozusagen selbstverständliche Natur, man sagt so zweite Natur, aber ich glaube, das ist mittlerweile schon mehr als nur zweite Natur, im Sinne, dass es einfach ein gesellschaftlich kompakter Bodensatz ist, der nicht mehr antastbar sein soll und der sich gerade in Bewegung und im Raum sedimentiert. Und ich erlebe deine Arbeiten also da ganz besonders als pointierte Fragestellungen in der Beziehung.
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. für Kinder ist plötzlich was da. So, diesen Ast der Pinkrose.
Indianer wurden Holzfäller. Das riesige Amazonasbecken ist erschlossen. Die Urwaldhöhle von einst hat umher ihre Schrecken verloren. 800 Millionen Hektar Waldfläche, Hubschraubern, riesigen Straßenmaschinen, Spezialwasserfahrzeugen sind von einer Heer von Ingenieuren, Technikern und Forstleitern erobert worden. Im friedlichen Wettkampf liegt jetzt ein bisher unerforschtes Gebiet auf, das Millionen Menschen Arbeit und neuen Lebensraum schenkt. Bestes und schönstes Nutzholz wächst hier unter anderem Mahagoni. Aufgrund der Ergebnisse einer Walderwartenschnemmen durch Luftbildaufnahme und Übermessungen im einen Erzaubern stand, weil die Waldzüge Zentren zur Ausbeutung der wertvollen Hölzer. Die Amazonas-Indianer führen die Zeichen ausgerüstet und wurden das Nährung für die Menschen scheu leben. Nun sind die modernsten Siedlungen als sehr geschickte und auch fleißige Holzfäller.
Der Teppich ist aus 15 Fußbodenbelag, die Gardinen und die Jalousien, Teller, Tasten, Kaffeekannen, Schürfen.
Schüssel, Vase, Tischstuhl und Sofa. Alles aus Kunststoff. So also steht. Oder von einem Kunstharz überzu gedeckt. Die Blumen und die Vasen brauchen nicht mehr im Wasser zu stehen, denn der Melkenstrauß, der Mutti zum Geburtstag bekam, sie aus dem Stoff und war schön mehr das Heim für lange Zeit. Hat das Geschirr ein Sprungrecht, sich der Hocker ein Bein. Man wirft alles in den Abfallschlitten. Kunststoff ist billig. Wer in einer Kunststoffwohnung lebt, der trägt auch Kunststoffkleider. Man geht mit der Mode, so sieht man immer elegant aus. Abgelegte Kleider lassen in die Wagenhöhle.
Shut up!
Der Ärger ist behoben. Die Belästigungen für Nerven und Gemüt haben aufgehört. Seitdem die Lärmschutzglocken sich wieder abschirmen, Großzelte über Dächer und Hallen wollen. Kreischende Maschinen, die Tag und Nacht krachten, die schwimmen scherz. Kreischende Maschinen, die Tag und Nacht krachten, die schwimmen scherz. Kreischende Maschinen, die Tag und Nacht in Industriewerken laufen müssen, der dröhnende Lärm auf der Großflug auf den Großflugplätzen und Baustellen alles erstirbt zu einer Lautstärke von nur noch 35 Phon. Wie unter einer Kuppel liegen dann die Gebäude und gleichen aus der Ferne riesige Pilze. Lärmempfindliche Großbauten kann man kaum besser schützen als durch eine sie überspannten Glocke. Sie kostet weniger als ein Hausbruch und Neuaufbau an anderer, ruhigerer Stelle.
An den Nagel hängen können die Eskimos in Kanada jetzt ihre Schneemesser, mit denen sie bislang die Blöcke aus dem Schnee schnitten, um ihre Iglus zu bauen. Die kanadische Regierung liefert ihnen nunmehr ein Fertighaus. Die Plastik-Iglus sind genormt. Komfort-Iglus gibt es nicht. Auch keine Iglus im Bungalow-Stil. Das entspricht ganz den Wünschen der Eskimos. Drei Eskimos bauen in 8 Stunden den Plastik-Iglu auf. Sie formen den tunnelartigen Eingang so, dass ein Mann ihn gut in Hocke durchschreiten kann. Das mühsame Hineinkriechen, wie es beim Schnee-Iglu vielfach üblich war, entfällt dabei. Der Plastik-Iglu ist also viel bequemer. Die Fertighauslieferung nehmen die Eskimos dankbar an. Nur noch wenige ihrer Stämme leben in Schnee- und Eisregionen als Jäger und Fischer. Die meisten Eskimos arbeiten auf Flugplätzen und Radarstationen in industriellen Siedlungen. Ihre alte Hausbauweise der Iglus aber wollen sie trotz der Modernisierung beibehalten.
Uhr weltweit. Hier ist die Deutsche Welle. Sie hören Nachrichten. Washington.
Der amerikanische Zahlenwert bereits ausgestorben. Hier acht ist sehr groß. Viele andere von der irakischen Besetzung geben ihren Bestand.
Ohne sich auf einen Zeitpunkt einzulassen, sagte Bush an seinem Urlaubsort Kenny Bamford vor Journalisten, die Leiden der kuwaitischen Bevölkerung würden bald beendet werden. Zu dem Besuch des irakischen Außenministers Tariq Aziz in Moskau sagte der Präsident, er hoffe darauf, dass der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow den Standpunkt der Alliierten bekräftigen und Bagdad auf die Erfüllung der UN-Resolutionen drängen
werde. Weil seine Lebensräume vom vorliegenden Menschen und von diesem Weibdürfen vernichtet werden. Für manche Tiere bleibt als letztes Lebensrettung nur noch der König. Das die Insel. Freier Wildbahn aus die Roketen. Das sind tierische Chinas in unfriedeten Hügel zu freien Herren. Heranwissen im Zoo ist der Wiesen vor der wärmlichen Hand. Bewahrt geblieben Okapis und Gorillas. Im Zoo werden somit viele Tierarten noch erhalten. Dann freie Wildbahn sie als lebende der Hals aus dem Buch der Naturgeschichte hat
jeder Atomgarten liegt vorläufig noch hinter Stacheldraht. Sein gesicherter Zaun trägt Warnungsschilder, denn in der Gartenmitte steht ein 4 Meter langes Stahlrohr. Das Stahlrohr enthält ein Stück Kobalt 60. Es wird von einem sicheren Raum aus am Eingangstor jeden Tag über ein Zugseil bis in die Spitze des Rohres gezogen. Im gleichen Augenblick sendet das radioaktive Isotop eine starke Gammastrahlung aus, die für den Menschen gefährlich ist, nicht aber für die Pflanzen des Gartens. Mehrere Stunden dauert die Bestrahlung. Dann zieht man das Stück Kobalt wieder in sein unterirdisches Verlies zurück. Allerdings haben die Atomgartenbesitzer andere Vorstellungen von Pflanzen und Früchten als der gewöhnliche Gärtner. Denn die Gammaststrahlen verändern nicht nur die Wuchs- und Blattform der Gewächse, auch ihre Farbe. Sie führt bei vielen Obst- und Gemüsesorten zu Gewichtssteigerungen der Früchte. An 3 Meter hohen Maisstauden wachsen Kolben, so groß wie Gurken. Kartoffeln haben die Größe von Kohlköpfen. Kirschen gleichen Tomaten. Äpfel den Kürbissen. Das sind die Riesenernten.
Ein Atomflugzeug findet ohne weiteres 300 Passagiere mit ihrem Gepäck Platz. Mindestens 30 Autos und zusätzlich noch Fracht. Es fliegt mit dreifache Schallgeschwindigkeit und erwickelt ein Stundengeschwindigkeit von 3600 km/h. Ein kleiner Auto an einer Auto an einer Atomreaktor ist im rückwärtigen Teil des Reiseflugzeuges eingebaut. Besatzung und Flug ist Fluggäste werden vor dem Gammastrahlen und dem Strom der Neutronen, die aus dem Atomreaktor entweichen, durch eine starke Bleiwand geschützt. Aus Sicherheitsgründen liegen die Passagierräume im vordersten Teil des Atomflugzeuges. Sie sind da der Riese der Luft. Genügend Platz bietet zweistöckig gebaut.
Wissenschaftler haben im Warmen vorgerechnet, dass Amerikas Bevölkerung bis zu Jahre 1975 auf 192 Millionen Menschen anwachsen wird. Diese Leistung können die wirtschaftlichen Betriebe in wenigen Jahren kaum schaffen. Darum gehen die Farmen andere neue Wege, zumal sie außerdem noch nicht immer Waren exportieren möchten. Denn die Weltbevölkerung wächst ja ebenfalls ständig. Die chemische Industrie unterstützt die Landwirte, wenn sie in ihren Bemühen auf über 700 Farmen führte man bereits Versuche durch, um nach geschickter Auswahl größer und schwerer Haustiere für die Welt von morgen zu züchten. Antibiotische Mittel, die den Futter beigemengt sind, ergaben CB bei Schweinen schon eine Gewichtszunahme von 180 Pfund in 150 Tagen. Hormonkügelchen als Beigabe für junge Hühner lassen das Väter wie größer wachsen und steigern die
Ngài mời gọi các tín hữu đặc biệt phát triển đời sống nội tâm thân mật với Chúa trong mùa chay, hoán cải và trở về cùng Chúa. Cũng trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới ý nghĩa của thứ tư lễ cho là lời mời gọi gửi đến con người nội tâm, thúc đẩy tín hữu sống thân tình với Thiên Chúa. Lời mời gọi đó cũng được gửi tới cộng đồng giáo hội, hãy thống hối và hoán cải.
Kohlebewerke sind zugeschüttet. Atomkraftwerke beherrschen jetzt das Leben und die Arbeit der Menschen. Es gibt keine Mietskasernen mehr. Man wohnt in Einfamilienhäusern, die mit Heiz-, Kühl- und Klimaanlagen, Fliegen- und Mückenvernichter durch unsichtbare Strahler ausgestattet sind. Alles liefert das Atomkraftwerk, auch den Heizstrom für Zimmer und Küche. Wer noch einsamer leben möchte, vielleicht draußen am Rande brasilianischer Urwälder oder auf einer der vielen Kokosinseln der Südsee, der benutzt Atomkraftspeicherbatterien. Sind dies Atomenergie-Kleingeneratoren ungefährlich für den Menschen, weil sie statt der Neutronen in harten Strahlen nur die verhältnismäßig harmlosen Alpha-Teilchen aussenden.
Sie hörten Hallo Bonsai von Gertrude Moser-Wagner und Die Welt von Morgen von Robert Zahonitzky. Das heutige Kunstradio war Teil des Symposiums Art in Nature, Art in the City, das morgen und übermorgen im Naturhistorischen Museum in Wien weitergeht. Heute in einer Woche im Kunstradio Bleiben von Bernhard Bernatzik.